Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute reden wir darüber, wie du chronischen Stress in krisenfeste Resilienz kannst wandeln oder anders gesagt, wie du High Performance und Lebensfreude kannst haben ohne Durchstress oder Burnout. Ich freue mich mega auf das Gespräch, weil leider ist es so, dass auch ganz, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer in das Burnout rein könnte fallen. Wir sind nicht vor dem gefeit. Man hat häufig das Gefühl und denkt, solange es mein eigenes Ding ist, kann mir auch nicht passieren. Leider ist es eben gleich nicht ganz so. Ich rede heute mit der Michaela Schenker. Sie ist Co-Founderin von MindSwitch. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge ist gesponsert von Quit Business. Unternehmertum bedeutet, auch die Mitarbeitenden richtig zu versichern und Gehälter pünktlich und korrekt auszahlen. Die Prozesse sind einfach, bis sie kompliziert werden und fressen in jedem Fall Zeit. Das ETH-Spin-off Quit Business schafft Abhilfe und übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, der Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an Quit Business ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei Quit Business. Alle Infos findest du in den Shownotes. Hallo Michaela, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Nico, sehr gut. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut und ja, ist ein ganz wichtiges Thema.
Definitiv. Ich freue mich auch sehr drauf, weil auch ich bin nicht vor dem gefeit. Es ist leider so. Ich probiere viel zu machen dafür, dass es mir nicht passiert, aber es ist nie genug. Bevor du jetzt genau erzählst, was ihr macht, ich habe so das Modewort Resilienz ins Maul genommen. Kannst du mal erklären, was ist Resilienz, respektive was versteht auch ihr bei MindSwitch unter Resilienz?
Ist wirklich so ein Modewort, wo, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, es geht eigentlich darum, dass man, egal welche Krisen oder gravierende Belastungen, schwierige Lebenssituationen auftauchen, dass man damit umgehen kann, konstruktiv, und vor allem, dass man psychisch und physisch gesund bleibt. Das ist eigentlich so die zusammenfassend Definition. Und wenn man so die heutige Situation auf der Welt anschaut, auch die Geschwindigkeit, mit der die ganzen Entwicklungen gehen, dann wird das wichtiger wirklich denn je, dass unsere Hirne flexibel bleiben, wenn man so will. Dass wir uns einfach schnell können neue Situationen anpassen und dabei gesund und eben lebensfreudig zu bleiben und nicht nur gerade so zu überleben. Mhm.
Nicht einfach nur zu leben, sondern wirklich, also, oder zu überleben, sondern richtig zu leben. Demgegenüber, auch auf deinem LinkedIn-Profil, eben steht so quasi Resilienz. Ist das in dem Sinn so das Gegenteil von chronischem Stress? Oder was ist denn chronischer Stress? Mit Stress können die meisten etwas anfangen, aber was ist chronischer Stress und warum ist das so schlimm?
Genau, also chronischer Stress ist eigentlich dann, also Stress mal, zuerst gesagt, so, Stress ist etwas mega Wichtiges. Also evolutionär bedingt wären wir ohne Stress genau gar nicht, oder? Also das ist etwas mega Wichtiges und das wird manchmal dann in den heutigen Diskussionen auch fast ein bisschen vergessen. Sondern es geht eigentlich darum, wenn der Stresspegel nicht mehr zurückgeht. Also das heisst, wenn du dauernd Stresshormonausschüttungen hast und quasi der nächste Impuls schon wieder kommt, bevor der letzte abgebaut ist, dann hast du nachher mit der Zeit ein chronisches Stresslevel. Auch das, gell, auch du als Unternehmer kennst das auch. Das wird immer wieder Phasen geben, wo es ein paar Tage oder sogar einmal 1, 2, 3, 4 Wochen oder noch länger so ist. Aber Resilienz ist auch die Fähigkeit, dass man wieder entspannen kann. Dass man trotzdem, wenn man am Abend heimkommt, egal um welche Zeit das ist, dass man abschalten kann, dass es nicht die ganze Zeit dreht im Kopf, dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man etwas nicht macht oder macht. Genau. Und so ist eigentlich dann die Situation eben noch bei vielen. Also ich glaube, heute sind sehr viele wirklich chronisch gestresst, oder? Also so Umfragen sagen, dass es fast bis 25% von den Leuten können sein, wo sich selber auch als chronisch gestresst wahrnehmen. Das heisst einfach, man kann wirklich nicht mehr abschalten. Und das ist ein gefährlicher Mechanismus, weil das braucht wahnsinnig viel Energie vom Körper. Du kannst dir das vorstellen, die Stresshormone, die produziert werden. Früher war es so, haben wir Stress gehabt, so in der Steinzeit, wenn der Bär vor der Höhle war, oder? Mhm. Und heute ist es eigentlich immer noch für dein System, für dein Hirn, ist es eigentlich immer noch eine Bedrohung. Aber natürlich nicht, wenn jetzt dann noch eine E-Mail kommt, zum Beispiel, ist es jetzt nicht gerade der Bär, oder? Mhm. Und dann kommt halt schon wieder das nächste E-Mail und dann kommt schon wieder das eben und das andere. Und das macht es einfach dann mit der Zeit gefährlich, dass man in so eine Spirale reinkommt. Weißt du, dass nachher viele so sagen, ich spüre mich nicht mehr recht, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr mich selber, man wird aggressiv, hässig, unwirsch, ja, und dann.
Und was folgt denn daraus? Also weißt du, was sind die negativen Folgen von dem chronischen Stress, wenn ich jetzt eben nichts dagegen mache, nichts gezielt dagegen mache? Was habe ich denn für ein Problem? Jetzt vielleicht gerade ja, ein bisschen spezifisch also, als Unternehmerin oder Unternehmer.
Ja, genau. Also jetzt als Unternehmer ist es natürlich nochmal gerade ein bisschen dramatischer, weil es hängt dann viele Leute vielleicht von dir ab. Es hängt, du musst können entscheiden, du willst auf keinen Fall ausfallen. Und das ist etwas, was mir immer wieder ein bisschen auffällt, auch, dass man sich selber dann ein bisschen überschätzt, oder? Weil man ja Kontrolle hat, oder? Denkt man, ich kann gar nicht keine haben. Aber das liegt halt im Wesen von der Kontrolle, dass man die dann nicht mehr hat, wenn man sie nicht mehr hat, oder? Also von dem her ist es, dort ist logisch, dass man so denkt, ja, nein, das trifft vielleicht nur so die Schwachen, und ich bin ja kein Weichei und so. Also niemand ist gerne chronisch gestresst. Trotzdem gehört es zum guten Ton. Also wir haben auch da so ein bisschen, eine Diskrepanz drin. Aber es ist eben genau nicht so. Es ist genau, dass die High Performer vor allem eigentlich eher gefährdet sind, chronisch gestresst zu sein und dann mit der Zeit, du hast nach der Folge gefragt, in ein Burnout geht. Das heisst, Burnout ist ja so ein Modebegriff, das ist eigentlich keine Diagnose, das sind einfach verschiedene Symptome, die dazugehören, das ist nicht eine Krankheit in dem Sinn, das ist ein Symptomenkomplex, aber es ist so ein bisschen wie, also wenn ich die Personen erlebe, die wirklich in einem Burnout sind, das ist einfach wie der Stecker gezogen. Ich glaube, man kann es wirklich fast am besten so sagen. Und das ist, weil das Stresssystem so viel schaffen muss immer, ist das irgendwann wie erschöpft. Mhm. Und die negativen Folgen, die es im Herz-Kreislauf-System hat, die es im Magen-Darm-Trakt hat, die es im Hirn hat. Man weiss heute, dass gerade aufs Hirn die Amygdala ist so das Hauptzentrum, wo Stress verarbeitet. Und die schrumpft. Also man kann das sehen im MRI. Und das sind einfach alles Folgen, die nachher machen, dass ich diverseste Probleme nachher haben kann. Und darum eben, es ist wirklich wichtig, zu realisieren, wie ist mein Stresslevel? Bin ich vielleicht schon chronisch gestresst? Oder nein, kann ich mich entspannen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Zeit habe? Auch wenn ich wenig Zeit habe als Unternehmer. Aber wenn ich kann ich dann wirklich abschalten. Und wenn es nur eine Stunde ist, aber kann ich das Velofahren zum Beispiel geniessen, was ich mache? Kann ich mit meinen Kindern, wenn ich Kinder habe, spielen und das geniessen? Oder sind meine Gedanken ständig irgendwo anders? Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen, ist das so verständlich?
Ja, definitiv. Bei mir wäre irgendwie obendran etwas gebaut oder so. Ich hoffe, man hört es nicht zu fest. Ich weiß nicht, ob du es auch gehört, aber einfach so tut es mir leid für alle, die zulassen. Ich hoffe, es ist nicht störend. Jetzt, ich meine, eben Burnout ist nichts Neues. Es ist meiner Meinung nach rein, oder meinem Eindruck nach sogar eher so, dass es so das wirkliche Wort war vor vielleicht 5, 6, 7 Jahren. Und eher so ein bisschen, man sagt es heute nicht mehr so viel, oder es ist nicht im Ganzen ein so grosses Thema, zumindest medial, weil es vielleicht abgelutscht ist. Effektiv ist es nach wie vor ein riesen Thema, oder? Man redet nur nicht ganz so viel drüber. Aber ihr sagt ja jetzt von euch, ihr seid wirklich ein Gamechanger in dem Ganzen. Mhm. Ihr wollt etwas besser machen, anders machen. Was macht denn ihr konkret? Was ist euch ein Angebot? Was ist eure Dienstleistung? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Für wer sind ihr die Richtigen?
Genau, also wir sind, ich will jetzt nicht sagen besser als andere, aber wir sind einfach anders. Wir decken eigentlich den Bereich ab, wo jemand schon chronisch gestresst ist oder schon in einem Burnout ist. Also nicht, solange sich jemand noch entspannen kann. Also jetzt gerade für Unternehmen natürlich trotzdem sehr empfehlenswert, weil man dann wirklich gut vorbeugt. Mhm. Aber in dem Zeitpunkt, wo jemand chronisch gestresst ist, gibt es praktisch kein Angebot. Es gibt nichts, wo schnell genug funktioniert. Wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt krank geschrieben wird, mit einer Erschöpfung, dann ist die durchschnittlich Krankschreibezeit ist, ich glaube, etwa ein Jahr, der Durchschnitt. Meistens läuft es aber fast auf 2 Jahre raus. Und das ist, wenn du dir vorstellst, du bist 2 Jahre außerhalb vom Arbeitsprozess und nachher kommst du zurück und musst irgendwie zuerst einmal alles schauen, dass du da musst vorsichtig sein und dort darfst du dich nicht überfordern und da musst du schon ein Programm fahren. Das ist in der heutigen Welt, meiner Meinung nach, das geht nicht mehr, weil man ist abgehängt nachher. Mhm. Abgesehen davon ist Burnout immer noch ein falsches Thema. Mhm. Es ist einfach so, dass es ein totales Tabuthema ist, oder? Weil niemand will da damit in Verbindung gebracht werden. Mhm. Darum ist es jetzt gerade für uns als Start-up natürlich auch schwierig mit den Testimonials. Wir machen da keine, weil wir einfach die Leute schützen wollen. Ja, wir wollen wirklich die Leute schützen, weil einfach, ich weiss es selber aus dem Exekutiv-Coaching. Man stellt nicht Leute da, die das Burnout haben. Also, außer sie haben jetzt meinen Switch gemacht, dann ist es etwas anderes. Aber sonst wirklich nicht. Was wir anders machen, wir schauen eigentlich, dass die Bewertung vom Hirn auf eine Situation anders wird. Also, dass, dich hat jetzt vorher zum Beispiel gestresst, wenn dich irgendjemand kritisiert oder, wenn du jetzt nicht so viele Likes hast oder ich weiss nicht, was ich schon. Egal was, dann ist es mit unserem Programm nachher möglich, dass dich das nicht mehr stresst. Nicht, dass du musst etwas machen, dass der Stress abgebaut ist oder dass du dann musst zum Weg ausgehen, sondern dass du da damit, dass es kein Thema mehr ist, wie wenn es kein Stress, also neutral. Genau. Und das mit jedem einzelnen Thema und bei einem chronischen Stresszustand oder bei einer Burnout-Gefährdung ist es so, dass sehr viele Themen betroffen sind. Also es betrifft wirklich die ganze Person. Es ist nicht so ein, weißt du, zum Beispiel eine Phobie, ist jetzt so ein isoliertes Thema. Du kannst dir vorstellen, wie so ein Waldstück, wo du irgendwo hast, oder? Mhm. Da kannst du mal, wenn du gerade mal dran bist, rodet sich da alles, oder? Jetzt beim chronischen Stress sind es so wie Bäume, die überall in der Landschaft verteilt sind. Und das sagt eben dann wahrscheinlich auch, warum, dass es eben nicht ganz einfach ist, das in einer nützlichen Frist in den Griff überzukommen. Und dass es dann eben viel auf 1-2 Jahre rausläuft, bis jemand wieder einigermaßen im Leben steht. Genau. Und wir haben ein Programm, wo jemand sofort anfangen kann, oder relativ schnell, wo man ein Trainingstool hat. Also eigentlich ist es am besten verglichen, wir sind eigentlich wie Personal Trainer. Okay. In der Resilienz. Du hast einmal in der Woche hast du online einen Call mit einem Coach, mit einem von uns ausgebildeten Coach, weil wir eben ein anderes Konzept haben. Und zwischendurch tust du jeden Tag in unserem Trainingstool, wir haben eine App dazu entwickelt, tust du 20 bis, wenn du krankgeschrieben bist, 30 Minuten pro Tag arbeiten. Und eine Woche später hast du dann wieder einen Call. Dann schaut man, wie geht's dir? Was steht da? Was steht vielleicht auch in der nächsten Woche konkret da? Dann tun wir das, was wir dann bei dir eruieren, in die App hin. Also es hat jeder 100% eine andere App nachher. Mhm. Nur genau das, was die Person trainieren muss oder tut. Und so geht dann das Woche für Woche.
Und wie lange gibt's, also ist das fixe Zeitrahmen, oder?
Ja, also die erste gravierende Besserung ist meistens im Rahmen von 3 bis 4 Wochen. Mhm. Und nachher ist es zwischen 8 und 12 Wochen. Je nachdem, so lange wie es jemand braucht, so lange wie man's, wie Themen da sind. Oder? Das ist dann auch, was eben super ist, es sind auch alle Alltagsthemen, die können wir gerade integrieren. Und gerade einfach gerade das, wo du jetzt stehst, und nächste Woche hast du die Themen nicht mehr, dann kommen die anderen. Mhm. Und so ist das so ein bisschen wie eine, wirklich wie ein Personal Training. Ich glaube, das ist am besten verglichen. Das ist der beste Vergleich, ja.
Mit was für Kosten muss ich da rechnen?
Ja, das ist sehr individuell.
Also da gibt es nicht einfach ein fixes Programm, wo ich komme und sage, ich mache ein 10-Wochen-Programm oder so, sondern da gibt es quasi wie mal ein
Gespräch. Ja, da gibt es erst ein Gespräch, weil wir wollen auch schauen, ob du passest, weil wir haben eine Voraussetzung, die es bei uns wirklich braucht. Du willst an dir arbeiten. Also du siehst nicht dein Umfeld als Problem, weil du ein Burnout hast oder chronisch gestresst, sondern du, also es kann natürlich durchaus das Umfeld oder der Job auch mit verursachend sein, aber es ist nie, du musst deine Sachen bei dir können anpassen, damit du nachher mit diesen Sachen umgehst, weil das ist eine Erfahrung, die viele machen, wenn man das erste Mal so ein bisschen in einen chronischen Stresszustand in einem chronischen Stresszustand ist, dann ist es vielleicht so, dass man findet, okay, ich muss jetzt den Job wechseln. Es ist jetzt nicht mehr so richtig für mich. Ich muss jetzt etwas anderes machen. Dann machen wir etwas anderes. Merkt sogar, hey, es gefällt mir super. Aber der Stress ist nicht gut. Es ist genau, also es ist, man nimmt sich ja wie mit, oder? Ich sage amigs wie, du kannst nicht den Tennisplatz oder den Tennispartner wechseln und meinen, deine Rückhand wird deswegen besser, oder? So.
Ja. Ja. So macht es Sinn.
Aber wir sagen natürlich überhaupt nicht, die anderen Sachen sind nicht wichtig, gell? Ist kein Thema. Aber einfach der grosse Hebel, und das ist wirklich so, ist, wenn man kann die Bewertung, die das Hirn macht, quasi verändern.
Es tönt ja irgendwie fast ein bisschen too good to be true, teilweise.
Ja, das ist eines von unseren Vermarktungsproblemen, die wir haben. Ja.
Du hast gesagt, ihr macht das anders. Woher habt ihr denn da Wissen, wie das funktioniert? Oder weißt du, wie kommt ihr zu so einer Methode? Warum könnt ihr da oder habt ihr da können entwickeln?
Ja, genau, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Also ich bin ursprünglich Pflegefachfrau und Pflegeexpertin, habe mich dann selbstständig gemacht, so im naturheilkundlichen Bereich, Fußreflex und Co. Das war aber irgendwie nicht meine Passion gewesen, quasi. Die Leute sind immer zu mir gekommen mit psychischen Problematiken, mit Stress etc. Und ich habe dann, also da bin ich, muss ich gerade überlegen, ja, das ist 25 Jahre her, circa. Also schon einen Moment.
Ja.
Genau. Und ich habe dann einfach nach Methoden gesucht. Ich habe nicht ein Psychologiestudium. Also ich komme nicht eigentlich aus dem Fachbereich im weitesten Sinn. Inzwischen natürlich schon, logischerweise, aber dort nicht. Und ich habe dann so Hypnose, NLP, was man einfach alles so auf dem Markt hat. Bin dann länger hängen geblieben bei der ganzen energetischen Psychologie mit den Klopfmethoden. Aber auch das hat irgendwie nicht gelangt für die Kunden, die zu mir gekommen sind. Ich habe immer Führungskräfte gehabt, ich habe immer Exekutives gehabt, ich habe immer Leute gehabt, die High Performer gewesen sind und die einfach schnell eine Lösung gebraucht haben, weil das Leben am Zusammenbrechen gewesen ist überall. Also weil irgendwie Partner, Partnerin davon gelaufen ist oder weil es da Training gegeben hat, weil im Geschäft alles schief gelaufen ist. Und dann kann man nicht irgendwie mal sagen, gut, jetzt musst du mal schauen, du etwa in 4 Wochen merkst dann vielleicht irgendetwas. Also, kann man schon, ist so, aber meine Passion ist eigentlich immer gewesen, hey, weißt du was, es kann nicht sein, dass es so schwierig ist, Persönlichkeit zu verändern, dass es so schwierig ist, die negativen Erinnerungen aufzulösen. Und das ist eigentlich immer mein Motor gewesen, mit den Kunden natürlich, die gekommen sind, die dann eben wo ich dann einfach immer weiter gesucht habe und so Mechanismen erkannt habe, wie Psyche funktioniert oder die ganzen Stresssituationen. Und das Thema Burnout habe ich im 2009 schon das erste Mal sehr tief angeschaut. Dort war so die erste Welle gewesen. Und dort habe ich gerade sehr viele Kunden gehabt, die mit diesen Problematiken gekommen sind und zum Teil also dramatisch zu Weg, wirklich. Also, weißt du, so gestandene, Männer, die fast mit dem Rollstuhl, kommen, weil sie nicht mehr laufen können, oder? Also, und dann habe ich dort so ein bisschen Mechanismen erkannt, die mit einer Rolle spielen. Also, die Stresssituationen sind ja bei allen anders, inhaltlich, oder? Aber die Struktur davon, Oder dort, wo man eben ansetzen muss, das ist eigentlich recht ähnlich, überall. Und das habe ich dann dort schon erkannt. Habe dann kurz nachher die erste Methode selber entwickelt. Aber die ist nur im 1-zu-1-Coaching durchzuführen gewesen. Habe auch Therapeuten und Coaches ausgebildet. Und dann 2019 habe ich noch eine Trainingsübung quasi erkannt, wo wir dann nachher in einer App umgesetzt haben. Und das ist dann so der Anfang gewesen vom heutigen Programm jetzt quasi, weil in der rein 1-zu-1-Geschichte würde das nicht gehen mit dem Thema Burnout und chronischer Stress. Es muss jemand selber noch Zeit investieren und selber an sich arbeiten. Genau. Und darum, ich bin die Macherin, also der Titel von deinem Podcast, passt auf mich so etwas von 100% perfekt, weil ich habe immer mein Ding gemacht. Mich hat es nie interessiert, wer gefunden hat, was machst denn du und ist denn das evidenzbasiert? Und nein, es ist nicht evidenzbasiert, aber es funktioniert.
Und ich stelle mir das noch schwierig vor. Also eben, du hast vorhin gesagt, ihr habt ein Vermarktungsproblem. Verstehe ich, es klingt super spannend. Und nachher hast du aber eben auf die einen Seite, es ist weder evidenzbasiert, hast irgendwie jetzt aus dieser Schulmedizinseite Wissenschaft, so sagt, es funktioniert. Noch kannst du auf der anderen Seite mit Testimonials gross arbeiten, weil eben irgendwie die Leute schützen muss und dann die Kombination aus beidem ja extrem schwierig ist. Also entweder denke ich ja, könntest du sagen, hey, schau, wir haben das, ist alles wissenschaftlich bewiesen und es funktioniert und es muss funktionieren. Oder dann hättest du halt vielleicht einfach immer mehr Leute, die darauf schwören und sagen, was ihnen gebracht hat. Wie macht ihr denn da? Mit diesen zwei Problemen, wie gewinnt ihr Kunden? Wie könnt ihr die Leute wirklich überzeugen, dass es funktioniert und dass die bereit sind, etwas dafür zu zahlen?
Also wir haben natürlich nicht ganz keinen wissenschaftlichen Anweis. wir haben im 2021 im Herbst, haben wir eine FMRT-Studie gemacht am Institut für Neuroscience in Salzburg. Also MRT kennst du vielleicht, das sind die Röhren, wo du etwas sehr so scheibli-weise abbilden kannst. Und dort kannst du noch eine Funktion dazuschalten, dann siehst du, was ein Eindruck, also wenn du zum Beispiel jetzt ein Bild von einer Spinne anschaust und du hast jetzt eine Spinne vorbei, dann tauchen alle Alarmglocken auf und das sieht man im Hirn. Das ist der absolute Goldstandard in der Neuropsychologie. Und wir haben das auch anhand von der Spinnenphobie gemacht, weil unser Tool kannst du eigentlich für viele Problematiken brauchen. Wir haben einfach einen Einfluss auf die Amygdala vor allem und das haben wir fulminant können anweisen. Also es ist nicht ganz nicht wissenschaftlich, aber weißt, ich meine jetzt mit wissenschaftlich meine ich Methoden, wo irgendwie schon sehr lange anerkannt sind, weil bis du evidenzbasiert gilt ist, da hast du keine Innovation drin. Das beißt sich vollkommen, genau. Aber sind wir da definitiv auf einem wissenschaftlichen Weg. Ja, das könnte nicht viele Methoden so nachweisen, denke ich. Ja. Ja. Wir haben wirklich können eine signifikante Reduktion plus, wir haben noch ein Follow-up gemacht, 6 Monate später, wo jemand dann aber zwischendurch auch nochmal geschafft hat mit dem Trainingstool und das hat sich verstärkt und nochmal verbreitert. Also es hat auf 6 Hirnregionen signifikanten Einfluss gehabt in der Reduktion vom Stress und von der Angst.
Okay, also man kann es nachweisen und beweisen.
Ja, aber jetzt nicht, weißt, also wenn man jetzt da von grossen psychologischen Gesellschaften und so redet, ist es natürlich noch nicht so. Wir haben jetzt gerade sehr neu den Jan von Overbeck gewonnen ins Team. Das ist ein versierter Kliniker, der Kantonsarzt war, wo eine Versicherungserfahrung hat, aber eben auch Kliniker ist, wo jemand kennt, der unser Programm gemacht hat und findet, hey, es braucht etwas in diesem Thema, geile Sache, bin dabei. So, und das wird jetzt da vielleicht uns ein bisschen einen Weg noch geben in die wissenschaftlichen Gefilde. Genau. Aber eben, letztendlich braucht die Welt Lösungen. Und wir arbeiten auch schon mit 2 Krankentaggeldversicherungen zusammen, bei einer haben die Case-Managerinnen, haben drei haben das ausprobiert, sind total begeistert, haben sofort nachher auch gesehen, hey, das wird funktionieren und so. Und so geht das einfach halt Schritt für Schritt. Mhm. Ich meine, der B2B-Bereich ist ja sowieso nicht ganz einfach für niemanden, oder? Mhm. Und der zerschliessen meistens. Das sind ja nicht wir die Einzigen, die da ein bisschen Geduld brauchen.
Also wenn ihr nicht nur B2C, sondern, also weißt du, wie muss ich mir vorstellen? Ja. Der Fokus ist B2B, oder?
Der Fokus ist im Moment geteilt. Mhm. Und zwar einfach, weil natürlich der B2B-Bereich länger geht, bis du dir der Schluss ist. Und in der Zwischenzeit ist es B2C. Mhm. Oder beides. Also es wird immer beides sein. Aber wir wollen ganz sicher auch B2B, ganz sicher auch Versicherungen, weil dort natürlich ist es von der Kostenseite her ist es extrem interessant. Oder? Mhm.
Ja. Also weil halt einfach Taggeldzahlungen, ja, weil Taggeldzahlungen so horrend hoch sind natürlich, wenn jemand eben ein Jahr oder zwei ausfällt und im Vergleich euch ein Programm
Bruchteil
davon ist. Ja.
Genau. Okay. Ja, und auch für Firmen, oder? Ich denke, sehr interessant, insbesondere auch gerade für kleinere Unternehmen, die jetzt nicht gerade so ein betriebliches Gesundheitsmanagement haben, sondern die einfach merken, hey, ich habe Schlüsselmitarbeiter, ich habe High Performer, die scheinen mir chronisch gestresst. Eine super Möglichkeit, denen etwas Gutes zu tun, wenn man gerade auch am Fachkräftemangel denkt, etc. Und gleichzeitig nachher auch wirklich Kosten zu sparen. Ja. Weil man hat ja jetzt auch festgestellt, das ist anfangs Jahre so ein bisschen klar geworden, dass es dann zum Teil auch schwierig wird für einen Betrieb, wenn man viel Fälle hat in der KTG, dass nachher auch die Versicherungen gekündigt werden können. Und so, also... Ja, ich glaube, der Druck wird zunehmen und wir bahnen da uns unseren Weg. Mhm. Ja, und das muss ja eben auch nicht stetiger Tropfen hüllt den Stein quasi.
Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht Halbwissen verbreiten. Ich habe irgendwie in dieser ganzen Diskussion eben mit den Abstimmungen, die waren, sind nur auch gesehen, ohne eben nicht darauf festnageln, aber dass die psychischen Erkrankungen quasi mittlerweile, ich glaube, mit Abstand den grössten Kostenblock ausmachen und nicht die physischen. Also es ist definitiv ein riesen Thema. Mhm. Wie, du hast ein bisschen deinen Weg genannt, vor 25 Jahren mal irgendwie angefangen mit Naturheilpraktik. Wie aufwendig ist die Programmierung von dieser App gewesen, respektive, weißt, wo steht er und was muss man da investieren oder wie sind er auch finanziert? Hast irgendwie, ist das einfach so dein eigenes Herzblut, deine Zeit und vielleicht das Geld, das du vorher erwirtschaftet hast oder investiert hast oder gibt es da noch Investoren? Nehmen wir es mal ein bisschen mit, die Geschichte von MindSwitch.
Ja, genau. Also bis eben im 2009 ist die Geschichte eigentlich vor allem aus mir bestanden. Und so halt typisches Einzelbusiness, genau. Und mit diesen Möglichkeiten aber nachher, die wir gesehen haben, mit dieser zweiten Methodik, die ich da entwickelt habe, Methoden, haben wir nachher dann, ich glaube 2020 haben wir bereits angefangen, eine erste Version programmieren. Oder nein, 2021. Genau, um eben dann mal schauen können, wie könnte das überhaupt funktionieren, etc. Es ist sehr eine teure Geschichte, kann ich dazu sagen. Hätte mir nie im Leben gedacht. Mhm. Ich weiss noch, uns haben ein paar gesagt am Anfang, sind wir sicher, machen doch ein webbasiertes App und so. Wir machen kein webbasiertes App. Genau, wir haben dann auch noch eine zweite, wir haben noch ein zweites quasi entwickelt, wo wir dann gemerkt haben, gut, dass die Architektur vom ersten hat nicht verhebt. Man fängt gescheiter gerade neu an. Also, ich glaube, die App-Entwicklung ist so gegen 500.000.
Okay, ja.
Ja, es ist wirklich, wir haben phasenweise fast 4 Programmierer gehabt. Jetzt nicht mehr, jetzt ist sie programmiert. Also, wir sind jetzt, nochmal eben den Wechsel nachher gemacht, seit wir jetzt das Burnout-Programm, das eben ein bisschen aufwendiger ist natürlich, da haben wir auch nochmal müssen ein bisschen umstellen alles. Mhm. Aber soweit ist die ready, ist top aufgestellt, muss natürlich gerade heute datenschutzmässig und alles sein. Mhm. Ja, aber es ist sehr, sehr eine teure und aufwendige Geschichte. Und wenn man es jetzt als App-Business würde machen, was wir jetzt nicht machen, aber wenn man das würde, dann sind die Store-Gebühren sind einfach frech hoch oder mit 30%.
Mhm. Ja, wie Wie haben ihr denn das finanziert? Also hast du einfach vorher so viel verdient gehabt in deiner Selbstständigkeit und gesagt, jetzt investiere ich da. Ich sehe da das Potenzial oder gibt es da Investoren?
Ja, in meinem Leben hat sich eigentlich immer alles so ergeben, auch vorher. Und so ist es eigentlich auch in dieser Phase gewesen. Es hat sich alles so ein bisschen ergeben. Wir haben Investoren aus dem Netzwerk. Das hat sich auch einfach so ergeben. Und ja, wir haben sicher auch noch mal etwa gegen 500.000 investiert. Mhm. Plus dann kommen noch Opportunitätskosten, die wir vorher auch kurz geredet haben, oder? Weißt du nicht, bis man sich Löhne auszahlt, wird es im Moment gehen.
Mhm. Ja.
Genau. Also sehr eine teure Geschichte, ja. Ja, wirklich sehr. Wenn man es halt gut machen will, oder?
Ja.
Also ich glaube, es gibt schon, gäbe die vielleicht ein bisschen günstigere Varianten. Aber jetzt mit unseren Anforderungen, die wir haben an Datenbanken und so, ist das fast nicht möglich gewesen.
Und wenn du immer redest von mir, wer ist ihr? Weißt, was ist denn da heute für ein Team? Bist das du mit wem? Wer ist da alles involviert? Oder wie viele Leute sind da mittlerweile?
Genau, also gegründet habe ich mit meinem Mann zusammen. Im 2020 angefangen, aber MindSwitch AG gegründet haben wir im 2022 am Anfang, bevor die Investoren reingekommen sind. Mhm. Also wir zwei, dann ist vor eineinhalb Jahren ist der Pascal dazugekommen. Er hat schon immer sein Ding machen und etwas aufbauen und so. Er ist bei Accenture als Berater angestellt gewesen und hat den Schritt gemacht in ein Start-up. Und er hat uns da jetzt auch recht gut unterstützt in dem, dass wir alles neu aufgesetzt haben jetzt das Jahr auch B2B. Das macht alles er. Ich bin nicht so der Verkäufertyp. genau, dann haben wir schon seit 2020 eine Mitarbeiterin, die aus Deutschland kommt, aber die lebt in Bali, wo uns so ein bisschen unterstützt. Dann haben wir über PR mässig seit letztem Jahr. Programmierer und jetzt der Jan von Overbeck noch. Ja, und so sind wir.
Also organisch am Wachsen. Stetig,
plus auch noch Coaches, die wir jetzt am Ausbilden sind oder jetzt dann schon fertig für das Resilienzprogramm nachher. Ja. Also. Aber wir könnten etwa 50 Leute, wir könnten wahrscheinlich, um so wirklich vorwärts zu kommen, bräuchten wir jetzt vermutlich etwa 20 Vollzeitstellen, die wir könnten abdecken.
Und wir könnten besetzen, die
wir
theoretisch...
Und wir könnten besetzen, ja, weil wir haben noch Patente, die laufen, die wir eingegeben haben. Das ist alles wahnsinnig aufwendig. Wir haben, MindSwitch ist markengeschützt weltweit. Mhm. Ja. Und so sind das natürlich dann eben, du weißt das selber, wie das ist, oder? Als Unternehmen, man macht x Jobs gleichzeitig über Jahre.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baloise. Bei der Baloise findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloise.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloise.ch/firma-gründen. Und was ist denn die Vision? Also jetzt klingt es, wenn du sagst, hey, wir haben das weltweit geschützt als Marke, sind Patente, die laufen. Du hast vorher als Selbstständige jahrelang deine Praxis gehabt, deine Leute betreut im 1:1, Beratung, Coaching, wie man das nennen will. Jetzt bist du neue Unternehmerin, eben mit Team, mit Leuten, die du führst, mit Angestellten. Kommen wir nachher noch darauf zurück, was es sich ändert in dieser Situation. Aber zuerst einmal, was ist denn die Vision? Wie gross soll es
werden? Also die Vision ist sicher, dass wir jetzt in der Schweiz wirklich gut Fuß fassen und da ein solides Business aufbauen. Und die Vision ist sicher, dass wir natürlich expandieren, auch in andere Sprachräume, in grössere Gefilde, weil an sich ist es ja überall ein Problem, nicht nur bei uns, die ganze Sache. Ja.
Und die Problematik in der Skalierung ist aber mittelfristig dann eigentlich Coaches auszubilden? Oder?
Ja, genau. Ja, genau. Oder dann auch eben Alternativen, das immer mehr einfach standardisieren und schauen, vielleicht, ob es noch andere Alternativen auch gibt, noch zusätzlich, dass man verschiedene Modelle kann anbieten kann, etc. Ja, genau. Das wird sicher, aber ich glaube, mit ein bisschen Vorlaufzeit ist das nicht wirklich ein Problem. Ja.
Was ist denn gerade in der Internationalisierung irgendwie auch Lizenzthema, Möglichkeit?
Ja, genau. Ja. Oder auch für grosse Firmen können wir uns durchaus ein Lizenzmodell vorstellen, dass einfach dann die Leute selber betreut werden von hauseigenen Coaches und BGM Mitarbeiter etc. Das ist alles eigentlich möglich. Weil es ist so standardisierbar, das Ganze, es hängt nichts von mir ab in dem Sinn. Und das ist auch das, was sich für mich wirklich sehr gut anfühlt. Sondern es ist reproduzierbar, es ist wirklich etwas, wo so standardisiert ist, dass es skalierbar ist. Ja. Es ist natürlich eben einfach halt, oder? Wenn man viele Sachen gleichzeitig machen muss, dann muss man halt Prioritäten setzen. Und da haben wir jetzt einfach Zwischenzeit noch keine Priorität können setzen, aber das wird dann sicher kommen, ja. Dass man da noch schnell viel können abdecken.
Was an dem kann man patentieren lassen? Oder haben wir jetzt probiert oder sind wir dran zu patentieren?
Sind wir dran probiert, also in Amerika, es ist ziemlich sicher, dass wir es überkommen zu patenten, ja. Dort haben wir einfach den Ausweis noch nicht. Ja, man kann das Trainingstool quasi ist wie ein Weg in dein neuronale Netzwerk, wo man quasi die Sachen kann ändern kann, wo man die Bewertungen kann ändern. Und das ist patentierbar, ja.
Okay. Spannend. Ich habe da keine Ahnung.
Es ist patentierbar, ja. Es ist natürlich immer, es hängt vom Prüfer ab und so, aber...
Ja, nachher, musst du ja dann auch noch können gegen Nachahmer vorgehen, was ja je nachdem auch viel kostet, musst du können.
Ja, genau. Ja, genau. Aber gerade jetzt, zum Beispiel in den USA, ist es schon so, dass es eine rechte, einfach auch einen Abschreckungscharakter natürlich hat. Das Ganze. Weil du bist ja dann auch auch rückwirkend wärst ja dann du zahlungspflichtig für den Schaden, den du anrichtest. Und der Punkt ist noch etwas anderes jetzt, also im Zusammenhang jetzt gerade mit unserem Resilienzprogramm, ist es so, dass das Trainingstool wirklich nur ein Teil ist. Der andere Teil ist wirklich, sind die ganzen Mechanismen, sind die ganzen Reihenfolgen, wie man die Sachen angehen sollte, etc. Und das wird niemand so schnell können kopieren. Da hat so viel Know-how drin. Das ist eigentlich faktisch so nicht kopierbar.
Ja. Was kostet so ein Patent in den USA?
Oh, Jesus. Also wir haben für Patent und Marken, da habe ich extra noch rasch nachgeschaut, bis jetzt etwa 100'000 ausgegeben.
Okay, ja. Also eben, ihr denkt in dem Sinn wirklich auch gross. Es ist nicht so, dass ihr irgendwie wollt in der Schweiz ein kleines Team sein, das für die Schweiz macht und mit ein paar Coaches, sondern ihr investiert so, dass ihr wirklich sagt, hey, die Welt ist unser Markt und wir wollen gross werden und es hat das Potenzial, um wirklich auch gross zu sein.
Ja, genau. Es hat das Potenzial und die Schwierigkeit bei diesen Sachen ist natürlich, du kannst das im Nachhinein nachher nicht mehr machen. Das war einmal eine Entscheidung, die man getroffen hat. Oder? Machen wir das oder machen wir das nicht? Und gerade der Name Mindswitch finde ich ziemlich cool. Also nur schon die Marke ist an sich so vom Namen her recht cool. Und das sind einfach Entscheidungen, die man trifft. Und die kannst du im Nachhinein nachher nicht mehr machen. Wenn etwas veröffentlicht ist, kannst du kein Patent mehr anmelden, oder? Dann fällt es.
Ja.
Und von dem her, haben wir schon. Aber, also, weißt du, wir sind jetzt nicht so fixiert drauf und, wir denken eigentlich mehr im Jetzt und schauen, was wir jetzt machen können und freuen uns über die Kunden, die wir so helfen können.
Okay. Du hast einen ganz spannenden Weg hinter dir, nämlich von der Angestellten, wie du gesagt hast, Pflegefachfrau, Expertin, nachher über die Selbstständige, jetzt zu der Unternehmerin mit Team. Wenn du jetzt so rückwirkend all die Phasen anschaust, zuerst mal, wie lange bist du angestellt gewesen?
Ja, etwa 5 Jahre.
Wie lange bist du selbstständig gewesen? Wirklich allein?
Ja, das sind in dem Fall wahrscheinlich etwa 20 Jahre jetzt, ja. Also so, ja.
Und seit wie vielen Jahren bist du jetzt Unternehmerin, wenn man sagt, mit Team, mit Leuten, die du hast?
Ja, das wären jetzt 3 Jahre. Was haben wir jetzt? Ja, 3-4 Jahre jetzt, so, ja.
die längste Phase noch selbstständig. Aber wie, was sind jeweils Vor- und Nachteile von diesen drei unterschiedlichen, ich sage jetzt, ja, Arbeitsgestaltformen? Oh mein Gott, was für ein Wort.
Ja, also eben, das Angestellte, sie ist natürlich schon recht lang zurück jetzt, gell? Aber ich könnte mir das nach wie vor vorstellen, wenn es irgendwie müsste sein. Also ich bin übrigens auch nicht vom Beruf weg, weil er mir nicht gefallen hat. Ich habe es sehr gerne gemacht, auch das. Es hat sich einfach eine Passion nacheinander entwickelt und dann ist auch in dem Sinn gut. Ich denke, der grosse Nachteil vom Selbstständigsein jetzt allein ist für mich gewesen, mit der Zeit dann auch, bist einfach immer allein. Also, ich habe niemanden zum Mal einen Kaffee trinken. Ich bin einfach immer allein. Klar, ich habe mega coole Kunden gehabt, immer. Mhm. Überhaupt kein Thema. Aber es ist einfach so ein bisschen, ich bin eigentlich auch ein Teamplayer. Mhm. Und arbeite auch. Ich bin sehr gerne auch mit Leuten, unterwegs. Und von dem her ist das, mit der Zeit hat das einfach ein bisschen angefangen anhängen, so habe ich gemerkt. Dass ich einfach gefunden habe, hey, es wäre doch noch cool. Aber das ist nicht der Grund gewesen, nachher zum Mindswitch so gründen, sondern es hat sich dann einfach gerade so ergeben. Und jetzt habe ich wie beides, weil den Kontakt mit Kunden habe ich natürlich immer noch. Ist klar, dass den werde ich auch immer haben. Mhm. Ja, ich glaube, es ist einfach halt jetzt als Unternehmerin nochmal sehr viel mehr Verantwortung natürlich, gerade auch wenn man Investoren an Bord hat. Mhm. Wobei, wir machen es ja für uns grundsätzlich. Wir haben auch sehr viel investiert und sind sehr viele Risiken eingegangen. Aber trotzdem, es ist so ein bisschen, mehr Verantwortung, mehr Faktoren, auch, die man dann vielleicht eben nicht so beeinflussen kann, oder? Man stellt sich es ein bisschen einfacher vor, als es ist. Also so die üblichen Storys. Genau. Aber ich habe eigentlich jede Form, glaube ich, könnte ich jetzt leben damit, ja.
Wie ist es von der finanziellen Perspektive?
Ist selbstständig sicher am besten gewesen, ja.
Also ich glaube, das ist, oder das hilft im Moment noch. Es ist natürlich das Potenzial als Unternehmerin viel grösser.
Genau. Im Moment noch definitiv, ja. Wir haben jetzt einen Moment gebraucht gehabt, um uns jetzt im Markt ein bisschen anfangen zu setzen. Das kommt jetzt aber eben gerade auch, wir haben jetzt wirklich Freude über das, dass man den Jan von Hohenbeck können begrüßen bei uns im Team. Und ja, man merkt jetzt auch, jetzt fängt es wirklich an. Spass machen auch so. Und ja. Aber finanziell ist es jetzt sicher noch in dieser Zeit, wo wir natürlich nachher jetzt auch können zehren davon, logischerweise. Ja. Auch noch nicht jetzt so übermässig.
Nein, ich glaube, es ist ja, man muss sich das einfach bewusst sein. Und da gibt es nicht richtig und falsch. Und es gibt halt zwei Arten, wie man überhaupt das Unternehmen will starten und was man will machen. Und das eine ist, gerade als Selbstständige, jetzt in deinem Kontext, da gibt es unterschiedliche Kontexte, ist halt der Vorteil, du hast eigentlich relativ schnell Geld verdienen können, weil du hast einfach deine Zeit verkauft und du hast einen Kunden gewinnen, der ist gekommen, dann hast du deine Stunden abgerechnet. Ich kann davon ausgehen, das war ein Businessmodell gewesen. Und das heisst, wenn du viel geschafft hast, hast du viel verdient. Und wenn du wenig gearbeitet hast, hast du weniger verdient, weil du deine Zeit abgerechnet hast, aber du hast extrem früh Geld verdient. Und was du jetzt machst, in dem Unternehmertum, ist halt, du baust zuerst ein System, da investierst du Geld und Zeit und dafür kannst du es irgendwann, wenn es funktioniert, entkoppeln von deiner Arbeitszeit. Und dann verdienst du irgendwann vielleicht Geld, ohne dass du aktiv musst dafür arbeiten. Oder zumindest ist es nicht einfach, je mehr, dass ich Zeit investiere, desto mehr Geld verdiene. Aber es ist ganz eine andere Herangehensweise. Und da muss man sich einfach überlegen, was stimmt für mich. Und das kann sich wie bei dir auch entwickeln. Das ist mir auch noch wichtig. Die Leute haben manchmal das Gefühl, ich muss, wenn ich mal selbstständig bin, muss ich das Leben lang selbstständig sein. Du bist 20 Jahre gewesen, was sehr lang ist, aber du hast jetzt das gleich gesagt, jetzt mache ich das Nächste. Und aber man muss sich bewusst sein. Es gibt irgendwie eine Geschichte. Ich glaube, es ist in einem Buch, ich glaube, es ist der Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki, sagt er etwas. Und dort erzählt er eine Geschichte, und um es einfach so ganz einfach beschreiben, was der Unterschied ist, dass es ist ein Dorf gewesen, und das hat Wasser immer aus irgendwie einem abgelegenen See geholt. Trinkwasser. Und dann hat das Dorf wie entschieden und gesagt, wir wollen jetzt den Auftrag vergeben, dass jemand uns das Wasser fix holt. Und es sind zwei Leute, die haben sich auf den Auftrag beworben und beide haben gesagt, okay, wir dürfen das beide machen. Und der Erste hat aber am ersten Tag, ist er nachher am Morgen früh aufgestanden, hat Wasser geholt, mit Kessel quasi hin und her gedreht. Und der Zweite hat gefühlt für alle mal gar nichts gemacht. Ist nichts passiert. Und irgendwie dann, nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, ist der Zweite gekommen, mit einer Baufirma, hat eine Leitung geleitet vom See ins Dorf, hat nachher dann das Wasser viel günstiger können verkaufen, wie der, der musste hin und her laufen, und hat selber gar nicht mehr arbeiten, weil er einfach das System, die Leitung gebaut hat, Geld investiert hat in die, und nachher hat niemand mehr beim anderen wollen kaufen, weil er zu teuer war. Nur noch bei dem, der das System gebaut hat. Ist natürlich so sehr amerikanisch auch erzählt und so weiter. Aber einfach die Story und die Überlegung, die man sich mal machen muss, ist natürlich mega sinnvoll. Und du hast eigentlich quasi zuerst, eben bist du wie die Wasserträgerin gewesen, hin und her gelaufen. Und jetzt ist eigentlich ja dein Thema, hey, nein, wie kann ich standardisieren, wie kann ich skalieren, was kann ich für ein System bauen, um dann irgendwann vielleicht das auch entkoppeln können, um es auch grösser machen können und von dir her passivieren, oder?
Und ich glaube, das ist eben auch die Herausforderung, die man als Unternehmer, Unternehmerin am Anfang hat, dass man wie gar keine Zeit hat für die ganz strategische Arbeit, oder? Oder für die wirkliche eben Planungsarbeit. Man plant das System zum Wasser quasi, zum Leitung bauen, oder? Und das ist wahrscheinlich am Anfang so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Gratwanderung, die man hat, oder? Aber ja, das ist ein super Beispiel. Genau, wo das eigentlich aufzeigt. Und ich glaube auch, man muss einfach, jeder muss für sich so ein bisschen herausfinden, was entspricht einem, oder einfach auch, was treibt das Leben auch an einem her, was entwickelt sich gerade, oder?
Aber du hast wahrscheinlich über die 20 Jahre Selbstständige auch viele Glaubenssätze aufgebaut, wo du nachher bei dem Switch jetzt auf Unternehmerin wieder hast müssen ablegen, oder? Viele Sachen haben als Selbstständige gestimmt, wo jetzt nicht mehr stimmen. Oder nicht? So Wahrheiten, die du irgendwie als Selbstständige hast, die du aber als Unternehmerin musst neu denken oder anders daher gehen. Beispielsweise die strategische Geschichte, wo du als Selbstständige das Gefühl hast, das braucht es doch nicht. Nein, das ist vergeudete Zeit, ich muss meine Zeit verkaufen, um können, ich muss am Kunden arbeiten, dann verdiene ich Geld.
Ja, das ist natürlich dann etwas, was nachher im Unterbewusstsein natürlich dann weitergeht, quasi, oder? Im Bewusstsein ist einem dann schon klar, das macht man nicht, das ist jetzt vorbei, oder das macht man anders. Und trotzdem kann natürlich dann der Drang sein. Und das Thema abgeben ist dann natürlich das Thema, oder delegieren, oder, ja, genau. Also ich denke, das ist sicher jetzt so das Hauptglaubensmuster, das mir jetzt da gerade in den Sinn kommt. Sonst hätte jetzt da gerade nichts. Könnte man jetzt gerade nichts in den Sinn. Ich glaube, das ist der Themenkomplex, der sicher am herausforderndsten ist. Ja.
Was sind gleich in diesen 25 Jahren Selbstständigkeit, Unternehmertum, deine grössten Learnings oder auch Tipps, die du Zuhörerinnen und Zuhörer kannst mit auf den Weg geben?
Also, ich glaube, also, so eins der Learnings ist sicher, dass man einfach durchheben muss, in dem Sinn. Also, als Selbstständige habe ich das jetzt immer weniger müssen, aber heute ist das vielleicht auch ein bisschen anders, je nach Business. Bei mir sind die Leute halt einfach immer gekommen. Ich habe nie irgendwie Werbung müssen machen, nichts. Es war immer Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen. Das ist wahrscheinlich heute ein bisschen anders, nehme ich an, wenn man heute jetzt wieder anfangen. Aber dass man einfach, dass der Durchhaltewillen hat und einfach bei sich bleibt auch und sich nicht so beirren lässt von dem, was andere erzählen oder von den Glaubenssätzen, die andere haben, oh, da musst du vorsichtig sein und das ist schwierig und das geht nicht und so, ich denke. Und darum ist dort mein Tipp, ist sicher einerseits reden mit Leuten über die Sachen, die man machen will, andererseits aber auch schauen, mit wem dass man redet.
Oder auf wer, dass man lost.
Ja, genau. Oder auf wer, dass man nachher lost. Genau. Ja. Genau. Dass man nachher trotzdem bei sich kann bleiben, aber trotzdem eben eine Meinung auch hat oder auch eine Reflexion hat nachher von der Umwelt. Oder? Ich glaube, das ist jetzt so bei dieser ganzen Und auch noch so ein bisschen ein Learning, wo ich denke, dass ein gutes Produkt eben nicht immer, also das ist vor allem jetzt auch etwas, wo ich auch viel mit Kunden natürlich auch realisiert habe, ein gutes Produkt hat nichts damit zu tun, was verkauft wird und was nicht, oder? Mhm. Also, nur weil man, oder haben ja viele Leute dann so die Idee, ah, ich habe jetzt ein super Produkt, ich meine, es verkauft sich von alleine, ich muss gar nichts machen und das ist irgendwie völlig allen klar und das ist sicher so etwas, wo jeder lernen wird, dass es schlechte Produkte am Markt gibt und gute und das hat nicht unbedingt per se eins zu eins etwas damit zu tun.
Ja, also im Gegenteil, ich glaube, ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung ist einfach nur Grundlage dafür, dass es überhaupt langfristig erfolgreich sein kann. Weil ein schlechtes Produkt, glaube ich, in den allermeisten Fällen kann kurzfristig ein Erfolg sein, aber langfristig nicht. Irgendwann merkt man da und wird es nicht mehr gekauft und wird's gleich, spricht sich so, dass es ein schlechtes Produkt ist, aber das ist absolut Grundlage. Und es reicht aber bei weitem nicht zum erfolgreich sein. Also, die Leute müssen es wissen, die Leute müssen es weiterempfehlen. Das ist ein aktiver Prozess. Wie bringe ich Leute dazu, dass sie über mein Produkt reden? Das passiert nicht einfach so vom Nichts. Es ist auch noch ein Zeitfaktor. Also vielleicht ja schon irgendwann irgendwie, aber du kannst nicht einfach von Anfang an das Gefühl haben, aber jetzt geht es automatisiert und jeder empfiehlt mich an 5 Leute weiter und dann habe ich in 3 Jahren 100 Millionen Kunden. Es ist einfach nicht so. Nie.
Ja, nein, wirklich nicht, ja, genau. Und von dem her eben, ich denke, und das ist wahrscheinlich die grösste Illusion, die jemand hat, der anfängt, egal mit was jetzt, oder? Dass man so das Gefühl hat, ja, eben, ich habe ja schon wirklich das Produkt jetzt, was es ja vielleicht mal war, ist kein Thema, aber verkauft ist es deswegen auch nicht.
Ja, und also als Startup-Investor sagt man, glaube ich, immer, wenn der Gründer pitcht, dann weißt du von Anfang an, es geht doppelt so lang und es kostet doppelt so viel, wie er das Gefühl hat. Das ist einfach eigentlich, und dann bist du schon happy. Ja. Dann bist du schon happy. Hey, du hast vorher gesagt, es ist wichtig, mit wem, dass man redet, respektive auf wer, dass man hört. Wie findet man raus, auf wer, dass man hören sollte? Oder weißt du, wo merkst du denn, da sollte ich nicht drauf hören oder mit dem wollte ich gar nicht reden, sondern mit dem sollte ich reden? Wie findest du das raus?
Also ich glaube, das findet man raus, indem man ein bisschen in sich hinein spürt, was macht es mit mir, wenn jemand etwas sagt, oder? Also wenn ich dir jetzt von meiner neuesten Idee erzähle, die ich jetzt habe, und wir könnten jetzt vielleicht das noch machen, und dann findest du, oh nein, also das funktioniert sicher gar nicht und so, weil, und dann merke ich, du erzählst wie von dir, und zwar nicht, weil du mir jetzt deine Erfahrungen weitergeben willst, sondern weil du gerade selber in deine Platte reinkommst, quasi, von etwas. Und du nimmst gar nicht mehr recht wahr, was ich eigentlich sage. Dann sollte man eher wirklich nicht drauf hören. Also, das sind wirklich so die Sachen, oder? Weil du, also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du gehst jetzt ein Jahr reisen, oder? Und du fängst jetzt das an, du erzählst jetzt das im Umfeld, oder? Dann hast du ganz unterschiedliche Reaktionen nachher, oder? Und die einen finden, oh mein Gott, was ist das für eine, oder? Und je nachdem, dann ist es hilfreich oder nicht. Und wenn eben dann gewisse Sachen sehr destruktiv sind, dann habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass die Leute eben doch mehr beeinflusst, als sie meinen. Und nachher eben vielleicht auch daran hindern, einen Schritt weiter zu gehen, obwohl das jetzt nur die persönliche Meinung von dieser Person war. Wenn man aber hingegen mit jemandem redet, wo man findet, hey, ja, klingt super, hast du vielleicht schon das und das gedacht, oder, ich habe mal so und so gehört, aber, also weißt, unterstützend, wenn es wohlwollend ist und unterstützend, dann ist Kritik super. Wenn es aber einfach so ein bisschen, ja, den anderen antriggern mit irgendetwas, oder? Dann kann es hilfreich sein, aber auch nicht, oder?
Ja. Also es ist ja insgesamt auch meistens so, dass man viel mehr negatives Feedback irgendwie übergewichtet im Vergleich zu positivem Feedback.
Automatisch.
Also kann man da etwas dagegen machen? Als Mindset.
Wir ticken so. Eben, ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Phase das man ist. Oder ich glaube, wenn jemand jetzt wirklich, wenn man einfach weiss, jemand ist jetzt immer eher ein bisschen negativer unterwegs, dann würde ich etwas, was mir wichtig ist, nicht erzählen. Wirklich. Ich glaube, das ist wirklich der beste Tipp, weil sonst muss ich mit dem nachher fertig werden, was ich höre, oder? Ja. Und natürlich selber auch für sich einmal überlegen, okay, was habe denn ich für negative Stimmen in mir rein, wo mir etwas sagen zu einem Thema, oder? Dann kann ich nachher auch vielleicht besser damit umgehen, was kommt. Aber ich glaube, da ist einfach wirklich wissen, wenn man etwas erzählt, wo einem jetzt wirklich wichtig ist. Weißt du, wenn ich jetzt wirklich ein Feedback will, ich will nicht einfach ein bisschen darüber reden. Mhm. Weil, oder, es ist ja schon so, man redet eigentlich im Grunde genommen zu wenig über diese Sachen. Das ist definitiv, das finde ich definitiv. Aber es muss wie so ein bisschen der richtige Case sein. Einfach Leute, die unterstützend sind, weißt du, wo wirklich ein Dialog da ist. Wo man, wenn man da anfängt, ist man nachher da im Gespräch und nicht da unten. Mhm.
Ja, also ich glaube, das ist mega schwierig. Wir haben ja da mega Mühe nachher mit Leuten. Es gibt einfach, viele Leute haben irgendwie gewisse im Umfeld, wo eigentlich jedes Mal im Nachhinein ist man nur schlecht drauf, weil man irgendwie die negative Energie mit aufnimmt. Ja. Und es ist mega schwierig, so Leute dann, also es fällt uns allen dann gleich schwer, einfach zu sagen, hey, es macht nicht Sinn, ich will mich vielleicht nicht mehr so oft mit dir treffen, weil es einfach zieht mich nur ab. Es ist immer mega schwierig, aber mega wichtig, die Entscheidungen dann auch zu treffen und durchzuziehen. Ja. Für einen selber, egal wie schwierig das ist. Aber hey, es ist mega schwierig. Mhm. Michaela, wir kommen doch mal nochmal zurück zum Mindswitch, nämlich für wer? Ist das richtig? Es ist nichts Prophylaktisches. Oder nicht direkt, wo du einfach sagst, dir geht es eigentlich noch gut, aber du weißt, du sollst dich damit beschäftigen, du willst dich damit beschäftigen, dass du gar nicht erst dorthin kommst. Sondern eigentlich ist schon so, du merkst ein bisschen, wow, ich kann nicht immer abstellen. Ich merke irgendwie am Abend dreht's, wenn ich im Bett liege, ich finde den Schlaf nicht. Eben, wenn ich mit meinen Kindern spiele, bin ich eigentlich immer irgendwie am Arbeiten, kann es gar nicht geniessen. So Sachen, dann bin ich doch bei euch schon richtig, oder?
Ja, dann bist du bei uns sehr richtig. Du bist bei uns auch vorher richtig, wenn du ein High-Performer bist und eben wirklich... unser Resilienzprogramm geht, weil wir ja die individuellen Themen aufnehmen von jemandem, ist es sowieso ein bisschen eine Rundum-Geschichte und kann man natürlich einfach auch in der Persönlichkeitsentwicklung extrem viel profitieren parallel. Mhm. Und von dem her ist jetzt für jemanden, der an sich arbeiten will, so ist es auch vorher. Und sonst sind wir einfach für die, die so ein bisschen merken, ich könnte sein, dass ich wirklich chronisch gestresst bin. Mhm. Ja. Genau.
Und wo?
Wir haben auch auf der Webseite haben wir einen Test, den wir anbieten, wo man so eine Selbsteinschätzung machen kann. Cool. Ist man chronisch gestresst oder nicht? Mhm. Genau. Weil jetzt gerade für die Unternehmer zum Beispiel ist der Mindset, ist Persönlichkeit einfach wirklich mega wichtig und häufig matchentscheidend. Mhm. So, es ist einfach, man kann das nicht schönreden, das ist einfach so. Und von dem her, sind wir für die Leute oder einfach für Leute, die den chronischen Stress schnell überwinden wollen, die nicht krank geschrieben werden wollen, wenn es jetzt im B2C-Bereich ist. Oder für Firmen, die sagen, hey, wir haben Schlüsselpersonen, wo ich merke, da ist chronisch gestresst und so Angst, dass jemand ausfallen könnte. Jetzt auch wegen der Person, jetzt nicht nur wegen der Finanzen natürlich. Häufig sind ja auch Firmeninhaber sehr besorgt um ihre Mitarbeiter. Mhm. Und ja, dann wären wir die absolut Richtigen.
Ja. Ja, und als Unternehmerin oder Unternehmer muss man sich bewusst sein, einfach mal überlegen, hey, was passiert, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre? Für ein Jahr oder zwei.
Horror. Bei den meisten Horror.
Ja, und dort halt... einfach mal eine Risikoabwägung und mal schauen. Mega cool mit dem Test. Ich schaue, dass ich den verlinken kann in den Shownotes und natürlich unterhalb vom Video oder auf der Webseite www.mach-ding.ch, dass wir es dann haben. Wenn jetzt jemand sonst noch sagt, hey, eben, du hast gesagt, am Anfang ist es ein Beratungsgespräch. Wo kann ich mich melden? Wie kann ich einfach mal mit euch in Kontakt treten, um zu schauen, wäre es etwas für mich?
Also wirklich eben ganz, das ist ganz unverbindlich möglich. Also wir sind keine Verkaufsmaschinerie. Wirklich nicht. Sondern wir müssen auch mit jemandem reden und schauen, passen wir überhaupt? Und etwa die merken wir auch, nein, wir passen nicht. Wir sind jetzt nicht der richtige Step oder die richtige, das richtige Programm. Und das kann man auch auf der Webseite machen, dass man sich dort anmelden kann für ein wirklich unverbindliches Gespräch. Viertelstunde, halbe Stunde. Je nachdem, dann wollen wir die Situation ein bisschen genauer anschauen. Genau.
Perfekt.
Super. Wenn man nicht sicher ist, oder?
Mhm. Absolut. Hey, merci vielmals. Hey. Wer jetzt bis jetzt zugelassen hat und immer noch dabei ist, der soll doch die Podcast-Folge bitte an 2 bis 3 Kollegen weiterleiten, wo entweder vielleicht meint es etwas sein könnte, wo ihr merkt, hey, die sind ständig ein bisschen chronisch gestresst und so ein bisschen unterschwellig mal wollen das Zeichen geben. Macht doch etwas dafür. Und natürlich sonst für all die, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten und Interesse an Unternehmertum haben, weiterleiten, dass der Podcast kann weiter wachsen. Michaela, danke vielmals dir. Die letzten Worte gehören dir. Was gibt es noch zu sagen als Abschluss?
Ja, hat mich sehr gefreut, da zu sein und freut mich natürlich, dass das Thema ein bisschen weitere Bekanntheit bekommt, dass man sich damit auseinandersetzt und ja, hat mega Spass gemacht. Herzlichen Dank.
Danke dir. Ganz einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Danke.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.